Entstehung und Wesen. Auf die Frage, was ist Freimaurerei, antwortete der Universitätsprofessor und Staatsminister in Belgien, Großmeister des belgischen Großorientiloge in Belgien: Die Maurerei ist eine geheime Vereinigung, welche um freie und ehrenhafte Männer ein brüderliches Band schlingt, das stärker und höher ist als alle Verschiedenheit des Berufs, der Partei, der Nationalität oder der Religion. Wo und wann entstand das Freimaurertum? Wie hat das Freimaurertum seinen Einfluss auf das Geistesleben von Kultur und Geschichte und Politik geltend gemacht? Wie ist das Freimaurertum nach seinen Ritualen und Symbolen zu beurteilen? Spielt Magie und Okkultismus in der Loge eine Rolle? Diese Fragen sollen in folgenden Unterthemen beantwortet werden. Erstens, Ursprung und Ziele des Freimaurertums. Zweitens, das Geheimnis des Freimaurertums. Drittens, Ritual und Symbolik der blauen Logen. Fünftens, christliche Akzente im Freimaurertum. Sechstens, Magie und Okkultismus in der Loge. Und siebtens, berühmte Freimaurer prägten die Gesellschaft. Erstens, Ursprung und Ziele des Freimaurertums. Wenn man über die Entstehung des Freimaurertums sprechen will, muss man zwei Aspekte berücksichtigen. Einen mythisch-legendären und einen historischen. Ganz abgesehen davon gibt es eine Vielzahl mystischer Orden und okkulter Vereinigungen, die mit der modernen Freimaurerei am Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden bzw. dann nichts zu tun haben. Wissenschaftlich ist die Entstehung der Freimaurerei grundsätzlich ungeklärt. Man hat immer wieder versucht, sie in die früheste Zeit zu verlegen. Bis heute hat man darüber keine völlige Klarheit erlangt. Historisch steht fest, vier Logen sogenannter alter und angenommener Maurer gründeten am 24. Juni im Jahre 1717 in England eine gemeinsame Behörde, eine sogenannte Großloge, zu deren Direktorium kein Werk Maurer mehr gehörte, also nicht mehr praktische Maurerarbeit leistete. Damit war die erste Zelle der Weltfreimaurerei entstanden und von hier aus dehnte sich das Freimaurertum wenig später bis nach Amerika aus. Den mythisch-legendären Ursprung beschreibt der Referent James Anderson in dem Konstitutionsbuch der Freimaurer um 1723, seine Art Chronik. Sie sollte bei der Aufnahme den neuen Brüdern, Anführung, vorgelesen werden. Die Chronik beginnt mit den Worten: Unser Vater Adam muss die freien Künste, besonders die Geometrie, in seinem Herzen getragen haben, die er zweifellos seine Söhne lehrte. Kain baute bereits eine Stadt, die er nach dem Namen seines ältesten Sohnes Enoch nannte. Auch Seth war in den Künsten unterrichtet. Die Familien betätigten sich als Bauleute, bis Noah die Arche baute, die nach den Gesetzen der Baukunst errichtet worden war. Noah rettete die Kenntnisse der Baukunst über die Sintflut hinweg. Denn 101 Jahre später finden wir die Bauleute in Sinja beim Turmbau zu Babel. In der Chronik heißt es weiter, dass auch Abraham die Baukunst in Ur erlernte. Unter den ägyptischen Königen werden dann die Juden quasi zur Baukunst gezwungen. Mit Großmeister Moses zogen sie durch die Wüste. Nachdem sie sich in Kanaan festgesetzt hatten, bauten sie die alten Baudenkmäler und schließlich begann Salomo den Tempel zu errichten mit Hiram, dem vollendeten Baumeister der Welt. Um diese Zeit war Salomo Großmeister der Loge von Jerusalem. Nach dem Tempelbau zerstreuten sich die Bauleute nach Mesopotamien, Kleinasien, Griechenland. In jenen Ländern wurden sie zu Baumeistern. Soweit aus dieser Chronik von Andersen. Man muss die Legende der Chronik nach ihrem symbolischen Gehalt beurteilen. Sie sind der Ausdruck der Überzeugung, dass die Freimaurerei seit Menschheitsgedenken existiert. Freimaurerei ist ein inneres Bedürfnis. Der italienische Schriftsteller Di Bernardo schreibt, so wie den Menschen Religiosität innewohnt, so ist ihm auch ein Sinn für maurerische Universalität angeboren. Man kann die moderne Freimaurerei nur verstehen, wenn man die Entwicklung von der sogenannten operativen Maurerei, das ist also die tätige Bauerei, die, wo die Dome gebaut wurden und so weiter, zur geistigen Maurerei versteht. Zu ähnlichen Überlegungen und Ergebnissen kommt Professor Hans Biedermann in seiner Schrift Das verlorene Meisterwort. Sein Zitat: Ideen, wie sie im Freimaurertum unserer Zeit gültig sind, existieren nicht erst seit dem Zusammenschluss von den vier Londoner Logen im Jahre 1717. Vielmehr haben sie unter anderem Namen und anderem Kontext immer wieder Wirkungen gezeigt. Der Freimaurer Marcel Valmy definiert das Freimaurertum wie folgt: Das Freimaurertum ist eine internationale Bruderschaft, die sich einer humanitären Geisteshaltung und der Toleranz verschrieben hat. Über alle Schranken der Religion, der Nationalität, der Rasse oder politischer Anschauungen hinweg. Der Begriff Freimaurer entspricht dem englischen Freemason, was so viel heißt wie freier Steinmetz. Es gibt verschiedene Varianten dazu. Ursprünglich war es eine Bezeichnung für den Dombaumeister. Die Freimaurer waren die Schöpfer und Erbauer der riesigen Dome und Kathedralen, die wir hier heute noch bewundern können. Sie waren freien Standes. Für ihre kunstvollen Leistungen hatten sie gewisse Privilegien von Kaisern und Königen bekommen und von daher nennt man wohl auch ihre Baukunst wahrscheinlich die sogenannte königliche Kunst. Der Begriff ist im Freimaurertum geläufig. Zweitens, das Geheimnis des Freimaurertums. Das Freimaurertum ist eine initiatische Gemeinschaft. Mit anderen Worten, im Initiationsritus liegt für den Freimaurer das eigentliche Geheimnis. Für den Kandidaten ist das Ritual, wenn er es mit der rechten Herzenseinstellung und Einstimmung erlebt, ein beeindruckendes und tiefes Erlebnis. In diesem Ritual erlebt der Kandidat, mit den Worten Goethes zu sprechen, das Stirb und Werde. So quasi eine symbolische Wiedergeburt. So wie der Christ in der Wiedergeburt existenzielles, neues Leben Gott geschenkt bekommt und zu einer neuen Kreatur in Christus wird, so erlebt der Freimaurer im Symbol des Aufnahmerituals eine symbolische Wiedergeburt, den Beginn einer neuen Lebensweise. Er ist bemüht, in der Gemeinschaft der freimaurerischen Bruderkette seinem höchst mangelhaften, profanen Dasein ein Ende zu machen und ein Leben als Glied der weltweiten Bruderkette mit freimaurerischen Maximen zu beginnen. Der Gedanke nach Erneuerung des Lebens ist auch im Freimaurertum durchaus vorhanden. In der Loge, dem Tempel des Lichts, erlebt der Kandidat fortan eine sogenannte geistige Erleuchtung. Die Loge oder auch Logearbeit genannt, schließt in sich ein ganzes System von Symbolen zusammen, bei denen das eine mit dem anderen verbunden ist. In ihrer Gesamtheit versinnbildlichen sie wiederum das Geheimnis des Freimaurertums. Dazu gehört schlussendlich auch der unabdingbare Eid, den man im Freimaurertum kennt. Symbole haben im freimaurerischen Leben höchsten Stellenwert. Sie sind äußere Zeichen mit innerem Sinn, eine Art verschlüsselte Offenbarung. Der Freimaurer Marcel Valmy sagte, wer sich ständig mit Ritualen und Symbolen beschäftigt, wird allmählich hinter den stofflichen Dingen eine entmaterialisierte spirituelle Welt entdecken, die einen neuen Wert und eines Urteilsgefühls bedarf. Hier reflektiert unbestreitbar ein okkult-mystischer Aspekt. Auf die Wirkung magischer Kräfte von Symbol und Ritual wies bereits auch der Großmeister Alexander Giese hin, wenn er sagte, Symbol und Ritual haben, wenn erlebt und verstanden, Kraft auf Dauer zu wirken. Dritter Punkt, Ritual und Symbolik der blauen Logen. Wir unterscheiden zwischen blauen und roten Logen. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Der Weg eines Freimaurers beginnt in einer blauen Loge. Wer kann Maurer werden, ist die Frage. Wer ein freier Mann ist und sich eines guten Rufs erfreut. Frei sein bedeutet frei von Vorurteilen, negativen Aggressionen, innerlich frei, um sich zu einer Gemeinschaft zu bekennen, ohne seine Persönlichkeit aufzugeben. Hierzu schreibt Alexander Giese in seiner Schrift »Die Freimaurer« über die Bedeutung des Begriffs Freisein einen für wiedergeborene Christen bemerkenswerten Kommentar. Er, der Freimaurer, wird insofern frei, dass er sich selbstständig für ein neues Leben entscheiden kann. Ob ein Mensch wiedergeboren werden kann, ist nicht zu entscheiden, sagt er. Wohl aber kann er sein eigenes Leben neu beginnen. Initiation auch in die Maurerei ist stets mit einer Art Wiedergeburt in diesem Leben verbunden. Zur Aufnahme in eine Loge ist ein Vorverfahren erforderlich. Man erkundigt sich über die Unbescholtenheit des Bewerbers, über seine soziale Stellung und Ähnliches. Nach einem Einleitungsprozess und Kenntnisnahme aller Fakten findet die sogenannte Ballotage, die Kugelung, statt. Das heißt, die Logeglieder stimmen nach den Informationen über eine Aufnahme ab. Mit einer weißen Kugel stimmt man für die Aufnahme des Bewerbers, mit einer schwarzen Kugel dagegen. Nach einer positiven Beurteilung, es dürfen keine drei schwarzen Kugeln erscheinen oder abgegeben werden, wird der Kandidat eines Tages mit seinem Freund, der quasi ein Bürger für ihn ist, in den Vorbereitungsraum der Loge zwecks Aufnahme zeremoniell geführt. Dem Kandidaten werden zunächst die Augen verbunden und er wird auf Umwegen in die dunkle Kammer geführt, in der sich lediglich ein Totengerippe befindet, als Symbol der Vergänglichkeit. In dieser Kammer des stillen Nachdenkens hat der Bewerber Gelegenheit, über seinen Entschluss, dem Bruderbund beizutreten, noch einmal nachzudenken. Er versteht sich in diesem Vorbereitungsstadium als rauen Stein. Er muss bearbeitet, behauen werden, geformt werden. Es ist ihm aufgetragen, in seinem innersten persönlichen Wesen nach Kanten und Ecken zu forschen, seine persönliche moralische, ethische Selbsteinstufung und sie symbolisch mit dem Hammer zu bearbeiten, das heißt, bereit zu sein, sie abzulegen. Der Kandidat muss an einem Tisch sitzen, schreiben, was er von der Loge erwartet oder was die Loge von ihm zu erwarten hat. Wieder mit der Binde vor den Augen wird der Aspirant an die Pforte des Tempels geführt. Der vorbereitende Meister geleitet den Suchenden in die Mitte des Tempels. Nach Rede und Wechselrede zwischen dem Meister vom Stuhl, so wird der leitende Bruder der Loge genannt, und dem Aufseher der Loge, bei den Klängen der Musik, sind die symbolischen Reisen beendet. Nach einer ausführlichen Darlegung freimaurerischer Prinzipien wird dem Suchenden die Binde von den Augen genommen und er sieht das volle maurerische Licht der Loge. Dieser Moment ist für den Kandidaten der tiefste innere Eindruck, tiefstes inneres Erleben, das mehr oder weniger das Geheimnis bildet, von dem die Maurer immer und immer wieder sprechen. Die Logebrüder haben eine Kette gebildet. Einige der Brüder stehen außerhalb der Kette mit gezückten Degen, deren Spitze auf das Herz der aufzunehmenden Initianten gerichtet ist. Dieser symbolische Akt deutet sowohl auf den Schutz als auch auf die Bestrafung der Loge hin, im Falle von Verrat oder Untreue gegenüber der Loge. Nach dem Senken der Degen treten die Lehrlinge in die gebildete Ruderkette ein. Der Meister vom Stuhl teilt den Lehrlingen nun das Erkennungswort mit. Und das Erkennungszeichen, an dem sich Loge-Mitglieder erkennen. Aus dem Suchenden ist ein Lehrling der Loge geworden, der künftig bei weiteren Loge-Arbeiten anwesend ist. Zur Loge-Arbeit gehören unter anderem Vorträge, die man auch als freimaurerische Exerzitien bezeichnen könnte. Der liberalistische Aufklärungsgeist der Humanität und der Relativismus bewirken bei dem Neophyten, das heißt bei dem Neuaufgenommenen, eine allmähliche Umerziehung seiner Weltanschauung. Er lernt umdenken. Wie das vor sich geht, das wissen wir aus eigener Erfahrung als ehemalige Zeugen Jehovas, wie man umdenken lernt. Man kann dabei von einer Art Indoktrination sprechen, die durch Symbol und Ritual unterstützt wird. Nach etwa einem Jahr erfolgt eine neue Kugelung, die über die Beförderung des Lehrlings in den Gesellenstand entscheidet. Wiederum erfolgt am Ende des Zeremoniells eine erneute Mitteilung von Wort und Griff für den Gesellenstand ähnlich dem Lehrlingsstand, dem Lehrlingsritual. Durch die Erhebung in die Erkenntnisstufe eines Gesellen wird aus dem rauen Stein ein kubischer Stein, der nun in den Bau des Tempels eingefügt werden kann. Von göttlichem Licht und maurerischer Philosophie erfüllt, trägt er seine Erhellung in seine Umwelt und schafft die Voraussetzung für die Erhebung in den Meistergrad, die nach etwa 3 bis 5 Jahren dann erfolgt. Wird der Bruder durch die Erhebung in den Meistergrad nun ein wirklich Wissender, so nennen sich die Freimaurer allgemein, ein Wissender der königlichen Kunst? Nein, noch nicht. Dieses Wissen, Anführung, ist nur den Brüdern des 30. Grades der Loge, spätere Loge, der Roten Logen, zugestanden und oder ist vorbehalten. Bei dem Ritual des 30. Grades hängt im Osten, Anführung des Logeraumes, Logeraum ist ein langgezogenes Rechteck, der flammende Stern, ein Pentagramm, der Fünfzackstern, das Supersymbol nicht nur im Freimaurertum. In der Mitte befindet sich dieses Stern ein G. Das G wird unterschiedlich interpretiert, etwa als Gnosis oder auch für Gott. Die Bezeichnung für Gott ist allmächtiger Baumeister aller Welten. Nach freimaurerischer Philosophie versteht man darunter heute nur noch ein unpersönliches, sogenanntes regulatives Prinzip. Diese Gottesvorstellung ist weder theistisch noch deistisch. Das heißt also, hier wird im Freimaurertum, modernen Freimaurertum, wird die Personifizierung eines Gottes total abgelehnt. Die Erhebung in den Meistergrad ist der bedeutendste Akt im freimaurerischen Ritual. Der Kandidat erhebt oder erlebt die Urmythe der Menschheit, den Verrat am Göttlichen, dessen Tod und glanzvolle Wiederauferstehung. Im Ritual wird der Initiant mit 3 symbolischen Hammerschlägen getötet, in den Sarg gelegt und mit einem Tuch zugedeckt. Damit erlebt der Meister den Tod des alten Adam oder des Tempelbaumeisters Hiram, der laut Freimaurersage ermordet wurde. Im Verlauf dieses Rituals wird das Tuch, das den Initianten im Sarg liegend bedeckte, hinweggenommen. Der Bruder wird aus dem Sarg emporgehoben und die Geburt eines neuen Menschen ist vollzogen. Für einen Freimaurer ist das die Wirkung und das wirkungsvollste Ritual überhaupt zur Überwindung der Todesangst. Es ist für ihn eine symbolische Auferstehung oder Wiedergeburt. Das Freimaurerlexikon schreibt über diese geistige Wiedergeburt: Sie ist die Fortdauer des geistigen Lebens auf einer höheren Ebene, spielt im freimaurerischen Ritual eine entscheidende Rolle. Den Meistergrad kann man nur erlangen, wer das Goethische stirbt und werde zuvor symbolisch an sich selbst erlebt hat. Ergänzend dazu heißt es, die Wiedergeburt und Erleuchtung im freimaurerischen Ritual wird bedingt durch die Verbrüderung. Durch den Wiedergeburtsakt geht der Mensch eine mystische Blutsverwandtschaft mit den übrigen Wiedergeborenen ein. Er wird Mitglied einer geistigen Familie, also er wird Bruder. Soweit das Zitat. Der Mensch schließt, wenn er Bruder wird, den mystischen Blutbund nicht nur mit den Personen, die bei seiner Aufnahme zugegen sind, denn der Bund erfasst alles, was lebt, alles, was ist. Durch die Berührung mit einem heiligen Gegenstand, einem sogenannten Bundessymbol, findet die Einswerdung mit dem Bund, die Besitzergreifung des neuen Mitglieds durch den Bundesgeist statt. Wir sehen hier die mystischen Einflüsse, okkulte Einflüsse auch im Freimaurertum. Der Bund, der die Kette zum Wahrzeichen wählt, die Bruderkette, proklamiert damit das allgemeine Priestertum. Die Freimaurerei als Männerbund verkörpert aufs Schönste die Idee der Verbrüderung und bildet die Brücke zwischen dem Einzelnen, der Gesellschaft und dem Universum. Soweit Zitat. Das Ganze ist im Grunde eine luziferische Nachäffung der christlichen Wiedergeburt. Ein mystisch-okkulter Akt. Der Meister vom Stuhl nimmt dem Kandidaten das Verschwiegenheitsgelöbnis ab und schließt mit ihm im Namen der Loge und des weiteren Bruderbundes den Bund fürs Leben. Das entspricht einer Art geistigen Versiegelung. Vierter Punkt, Ritual und Symbolik der roten Logen. Ein weiteres Geheimnis des Freimaurertums liegt in dem erweiterten Lehrsystem der sogenannten roten Logen, das im 18. Jahrhundert entstand und über die Erkenntnisstufen der drei blauen Logen, Lehrling, Meister, Geselle, hinausgeht. Das Lehrsystem der roten Logen beginnt mit dem vierten Grad und endet im 33. Grad. Man nennt das System den sogenannten alten und angenommenen schottischen Ritus. Wenn von Hochgradmaurern die Rede ist, dann sind damit die Mitglieder dieses weltumspannenden Ritus gemeint. Der Schöpfer dieses Ritus war der ehemalige amerikanische General und Hochgradmaurer Albert Pike, der in seinem Werk Moral und Dogma bewusst den Unterschied zwischen blauen und roten Logen wie folgt hervorhebt. Muss man gut beachten. Die blauen Logen sind nur der Vorhof und die Vorhalle des Tempels. Ein Teil der Symbole wird dort allerdings dem Lichtsuchenden erklärt. Er wird jedoch absichtlich durch falsche Auslegung irregeführt. Es wird nicht beabsichtigt, dass er verstehe, es wird vielmehr beabsichtigt, dass er sich einbilde, er verstehe. Die wahre Auslegung ist den wirklich Eingeweihten, den Fürsten der Maurerei vorbehalten. Dieser Aspekt wird durch einen Kommentar der Freimaurerzeitung in Leipzig vom 9. Mai 1874 grundsätzlich bestätigt. Das Zitat: Die Johannesloge ist notwendige Vorstufe der Hochgrade. Auch ist sie gut zur Ausführung von Werken der Barmherzigkeit. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in den Hochgraden. Dort machen wir den Fortschritt, die Politik und die Weltgeschichte. Dr. Kurt Lehrisch, er ist ehemaliger Hochgradmaurer gewesen, schreibt hierzu in seiner Broschüre Der Tempel der Freimaurerei: Die Hochgrade, vor allem in den romanischen Ländern, waren und sind die Träger jenes hochpolitischen Freimaurertums, die das auf die Macht im Staat abzielt. Haben wir das gehört? Professor Robert Brandner, Professor, Hochschulprofessor an der Politischen Akademie in Wien, Spezialist für die Forschungsgebiete Extremismus, Terrorismus, subversive Gemeinschaften, ergänzt diese Auffassung in seiner sogenannten Punktation oder auch eine Orientierungshilfe des Freimaurertums. Er schreibt, ihr Einfluss reicht denn auch bis in die internationale Staatenwelt, weltpolitische Organisationen, vor allem aber in das Geistesleben von Kunst und Wissenschaft, Erziehung und Unterricht, in die Welt der Naturreligionen, die sich zu Sekten formieren und Menschen aller Standes, Berufs- und Lebenskreise mit der Sinnfrage der menschlichen Existenz zu konfrontieren und magisch-rituelle Lösungen anzubieten. Das heißt weiter, im Bereich der industriellen Wirtschaft, der freien akademischen Berufe sowie unter Hochschullehrern, Philosophen, Juristen, Ärzten, Bankiers und der hohen Beamtenschaft finden sich zahlreiche blaue Maurer, die im Geheimen auch in roten Perfektionslogen zu finden sind und mitarbeiten. Wir sehen, es geht ineinander über. Man kann ohne weiteres sagen, dass Glieder dieser Personengruppe durchweg den Hochgraden der Roten Logen angehören, in denen das Lehrsystem des sogenannten alten und angenommenen schottischen Ritus gelehrt wird. Die höchsten Räte dieses Systems unterbreitet Albert Pike am 4. Juli 1889 in dem Handbuch Moral und Dogma des alten und angenommenen schottischen Ritus. Das folgende theologische Dogma lautet: Das, was wir der Menge sagen müssen, wir beten einen Gott an, den man verehrt ohne Aberglauben. Euch, den Großgeneralinspektoren, sagen wir, was ihr den Brüdern des 30., 31. und 33. Grades mitteilen müsst. Die Maurerreligion sollte von uns allen, die wir eingeweiht sind, in der Reinheit der luziferischen Doktrin erhalten werden. Wäre Luzifer nicht Gott, würden Adonai, dessen Taten die Beweise für seine Grausamkeit, Verschlagenheit, sein Menschenhass, sein Barbarentum und seine Ablehnung der Wissenschaft sind, ihn und seine Priester dann verleumden? Ja, Luzifer ist Gott, unglücklicherweise ist Adonai auch Gott. Denn nach dem ewigen Gesetz gibt es Licht nicht ohne Schattenschönheit, nicht ohne Hässlichkeit, weiß nicht ohne Schwarz. Das Absolute kann nicht nur in Gehalt zweier Gottheiten existieren. Folglich ist die Doktrin des Satanismus eine Häresie und die wahre und reine philosophische Religion ist der Glaube an Luzifer, das Gegenüber des Gleichwertigen von Adonai. Aber Luzifer ist der Gott des Lichts, der Gott des Guten, kämpfend für die Menschlichkeit gegen Adonai, den Gott der Finsternis und des Bösen. Soweit. Die Existenz sowie der esoterisch-okkulte Charakter des Handbuches Moral und Dogma, dem dieses luziferische Dogma entnommen ist, wird durch das weltweit anerkannte Freimaurerlexikon, das kann sich jeder kaufen, besorgen, bestätigt. Ebenso der hohe Stand und die hervorragende Organisation des schottischen Ritus. Es ist also nicht so geheim, dass man es sich nicht irgendwie besorgen könnte, um es zu studieren. Muss aber nicht unbedingt sein. Es reicht auch, wenn wir das hier besprechen. Den okkulten Charakter des Freimaurertums bestätigen auch christliche Schriftsteller. Zum Beispiel Defant in seinem Buch Die okkulte Invasion. Ich denke, dass es einigen bekannt ist. Zitat: Heimlichtuerei und Okkultismus gehen Hand in Hand. Im tiefsten Inneren der Freimaurerei findet sich eine luziferische Lehre, wie oben angeführt, die ein Freimaurer erst verstehen kann, wenn er die höheren Grade erreicht hat. Manly Palmer, eine weitere bedeutende Autorität der Freimaurer, schreibt: Wenn der Freimaurer das Geheimnis seiner Fertigkeit erlernt hat, liegen brodelnde Energien Luzifers in seiner Hand. Freimaurer machen einen hohen Prozentsatz der Führerschaft sowohl in der Welt als auch in der Kirche aus. Geistige Bindung der Freimaurer an die oben erwähnte luziferische Doktrin kann kaum bestritten werden. Sie betrifft wesentlich die Mitglieder oder die Glieder vom 19. Grad ab 19. bis 30. Grad. Mit der Aufnahme in diese Grade beginnt die volle Einweihung in das Geheimnis des Freimaurertums. Der 19. Grad nennt sich Großpontifex. Wer ist bibelkundiger Christ, den ritualistischen Inhalt der Initiation liest, ist darüber entsetzt, wie die Bilder der Offenbarung, speziell des himmlischen Jerusalem, freimaurerisch umgedeutet werden. Der Kandidat, der sogenannte erhabene Schotte, erlebt symbolisch in der Initiation das hineingenommen werden in das freimaurerisch umgedeutete himmlische Jerusalem, das hier als die Loge gemeint ist. Es ist für ihn der Ort der Erleuchtung, der ebenso wie das biblisch-himmlische Jerusalem zur Erleuchtung weder des Mondes noch der Sonne bedarf, denn das Licht in ihr ist bekanntlich Gott. Ebenso bedarf die Loge als umgedeutetes himmlisches Jerusalem zur Erleuchtung weder der Sonne noch des Mondes, weil in ihr ebenfalls ein Licht strahlt, ein Licht Gottes, nämlich Luzifers. Bei dem Ritual trägt der Meister ein Kleid aus weißer Seide, die Mitglieder ein Gewand aus weißen Leinen, um die Stirn eine blau-seidene Binde mit, das ist ein interessanter Gedanke, ich kann hier nicht weiter ausführen, mit 12 goldenen Sternen auf blauer Binde. Erinnert uns an irgendetwas? Wir kommen darauf zu sprechen, irgendwie noch im Laufe der Vorträge. Ebenfalls befinden sich 12 goldene Sterne auf dem karmesinroten Ordensband. Man erinnere sich dabei der 12 Sterne, die um den Kranz, um das Haupt der symbolischen Frau, in Offenbarung 12, die in der römisch-katholischen Kirchengestalt der Maria verehrt wird. Nun ja, das habe ich gesagt oder darauf hingewiesen, auch das Emblem der Europäischen Union mit seinem Kranz von 12 Sternen weist auf die Zusammenhänge im Freimaurerturm hin. Aus diesen Zusammenhängen resultiert auch das enge Verhältnis zwischen der europäischen Politik und Rom, Vatikan. Der Fünfzackstern ist zudem das Symbol für den allmächtigen Baumeister aller Welten, den Gott der Freimaurer. Nach Albert Pike ist das, wie wir gehört haben, Luzifer. Zum Ritual gehört noch ein Lehrteppich, auf dem die Stadt Jerusalem mit den 12 Toren symbolisch dargestellt wird. In der Mitte der Stadt ein Baum mit 12 Früchten. Nach freimaurerischer Version bedeuten sie, dass man sich alle 12 Monate versammelt, zwecks Information über die Feinde. Die 12 Sterne auf dem Stirnband stellen 12 Engel dar, die die Pforten des himmlischen Jerusalems bewachen. Was hier unter dem himmlischen Jerusalem verstanden wird, zeigt, wie das Freimaurertum die Bibel relativiert, entheiligt und missbraucht. Damit kommen wir zum Ritual des 30. Grades, dem sogenannten Ritter Kadosch oder den Rachegrad. In diesem Ritual enthält der Freimaurer die volle Einweihung eines Wissenden oder höchst erleuchteten Bruders. In diesem Ritual wird in so symbolischer Weise die Hinrichtung des letzten Tempelgroßmeisters Jakob de Molay demonstriert. Der Tempelorden, dem später de Molay angehörte, war im Zuge der Kreuzzüge entstanden. Jakob de Molay wurde auf Anordnung von Philipp dem Schönen von Frankreich und Papst Clemens V. im Jahr 1314 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. In dem realistischen Ritual des Ritter Kadosch werden dem Kandidaten die eigentlichen Ziele der Freimaurerei erst wirklich vollkommen bewusst, die in dem symbolischen Degenstrich gegen Krone und Tiara zum Ausdruck kommt. Die Degenstiche symbolisieren den Racheakt und die Vergeltung an den Gewalten, die am Tod de Molay schuldig waren. Es soll die Rache und Vergeltung an der geistlichen und weltlichen Gewalt an Thron und Altar darstellen. Ein ebenfalls erschreckendes Ritual ist das eigenhändige Umwerfen der drei Grundsäulen, Grundpfeiler des Freimaurertums, Weisheit, Schönheit und Stärke, so heißen diese drei Säulen. In dieser Geste offenbart sich das Wesen und ein weiteres Geheimnis des Freimaurertums. Die absolute geistige Freiheit über alle Grundsätze der Freimaurerei hinweg. Ein wahrlich luziferisches Ritual, das stark an Jesaja 14, Vers 12 erinnert. Wir wissen das. Ich mache mich dem Höchsten gleich. Ich will hinaufsteigen auf Wolken und so weiter. Das ist Satans Verhalten. Das ist der Freiheitsdrang auch in diesem Ritual zum Ausdruck kommend. Der Kadoschritter weiß sich nach diesem symbolischen Akt im Besitz des sogenannten letzten Geheimnisses der Loge und nimmt den Kampf gegen jede dogmatische Autorität auf. Ihr Lieben, spitzt die Ohren. Wir hören morgen oder am Schluss unserer Vorträge einen ganz bestimmten Abschnitt, der uns sehr zu denken gibt. Der freimaurerische Relativismus und die luziferische Absolutheit oder der Absolutseinsanspruch reflektieren kaum deutlicher als in dem Ritual des 30. Logegrades des Ritter Kadosch. Der Hochgradmaurer oder die Hochgradmaurer waren es auch, die die ersten politischen Impulse zum Wiederaufbau Europas legten, Anfang der 20er Jahre bereits, und zwar in der österreichischen Loge. In dem sogenannten Kapitel zu Mozart im Tal wurde damals schon in den 20er Jahren über eine Entwicklung Europas diskutiert. Dazu gründete bekanntlich der Hochgradmaurer, der zu dieser Loge damals noch in jungen Jahren gehörte, Nikolaus Gutenhof Kalergi, er gründete die Pan-Europa-Bewegung. Und der Gründer und erste Präsident USA, George Washington, und mindestens weitere 15 Nachfolgepräsidenten waren ebenfalls Hochgradmaurer. Amerika ist bekanntlich, auch England mehr oder weniger, das Eldorado des Freimaurertums. Fünfter Punkt, christliche Akzente im Freimaurertum. Dass es eine Art christliche Freimaurertum gibt, ist nicht allen bekannt. Sie stammt aus dem Vorstellungskreis des christlichen Ritterordens im 18. Jahrhundert. Hierzu gehört unter anderem das sogenannte schwedische bzw. Zinnendorfsche System mit den Großlogen von Schweden, Norwegen, Dänemark sowie die große Landesloge in Deutschland und die Hochgrade der großen Nationalen Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin. Die Ordenslehre betont den Charakter eines christlichen Ritterordens, wobei man den Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit der Seele als Postulate der Vernunft versteht. Das christliche System zeigt besonders in den Hochgraden den mystisch-theosophischen Einschluss Swedenborgs. Im Freimaurerlexikon heißt es hierzu, die streng christlich-mystische Lehrart mit ihrer die Erziehung der Mitglieder zu innerlich freien Menschen, Freiheit von Gebundenheit, anstrebenden Ordensregeln mündet in einer formschönen und mit der symbolischen Darstellung religiöser Erlebnisse stark durchsetzten Ritualistik in der Person des eigentlich unsichtbaren Obermeisters Christus, der die gesamte Ritterbruderschaft in ihrer Gotteskindschaft vereinigt. Hochinteressant. Das höchste Ziel des Ordens liegt in den beiden höchsten Graden und der Vereinigung der Brüder untereinander zu einer geistigen christlichen Ritterschaft unter der Kreuzesfahne und der Vereinigung mit Gott als Mittelpunkt der ewigen Liebe. Der Abschnitt zeigt deutlich, wie differenziert im Grunde die logischen Systeme des Freimaurertums sind und wie schwer übersehbar sektiererische Züge hierbei unverkennbar sind. Nächster Punkt, christliche Begriffe und Akzente im Freimaurertum. Bedeutsam im Freimaurertum ist der Gebrauch biblisch-christlicher Begriffe. Man kennt es in folgendem. Erstens, Anziehen des neuen Menschen. Entsöhnung. Gottes Kindschaft. Mittler. Wiedergeburt. Entspricht dem Thema Anziehen des neuen Menschen. Die Begriffe werden im internationalen Lexikon durchaus erklärt, für jedem nachprüfbar. Zunächst Anziehen des neuen Menschen. Das Lexikon schreibt, wie die alten Mysterienbünde versinnbildlichen auch die Freimaurer die Verwandlung. Der Myste legt ein vom Alltagsgewand verschiedenes Gewand an. Er zieht damit symbolisch einen neuen Adam an. Zitate des Lexikons. Der alte Leib stirbt oder bleibt zurück. Der reine und verwandelte tritt über die heilige Schwelle. Nachher tritt der alte Mensch wieder in sein Recht. Das ist eine klare, profane Nachahmung der Wiedergeburt bzw. des Anziehens des neuen Menschen, von dem Paulus in Epheser 4 Vers 24 spricht. Die Entsöhnung wird so aufgefasst, dass eine symbolische Pilgerreise, die den Pilgerreisen in den alten Heiligtümern des Altertums entspricht, mit Beschwernissen und Hindernissen angenommen wird. Sie bedeutet zugleich eine Reise aus der Dunkelheit zum Licht. Dabei wird der Myste oder der Neuling mit verbundenen Augen, der an einem Rundgang geführt wurde, wird dem Neuling anschließend die neue Versammlung gezeigt, in die er eingeführt wird. Die unter symbolischen Beschwerden durchgeführte Reise dient der sogenannten Läuterung oder Entsöhnung, dem Eingehen in eine reine Geisteswelt. Die Entsöhnung eines Christen dagegen ist durch Jesus Christus erfolgt, durch das Sündopfer dargebracht und dadurch gereinigt. Gotteskindschaft, das Lexikon schreibt hier Folgendes: Sie ist die Heilslehre, dass alle Menschen Gotteskinder sind. Die Gotteskindschaft beruht allein auf dem Bruderschaftsgedanken. In christlichen Systemen gilt als Ziel des Bundes das Erlangen der Gotteskindschaft durch die Bruderliebe. Zitat Ende. Eine unbiblische Lehre ist es. Denn nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, das wissen wir sehr wohl. Unsere biblische Lehre sagt, dass wir als Gotteskinder von neuem gezeugt werden müssen. Und das schenkt allein, diese Gotteskindschaft schenkt allein Gott. Wir denken an Römer 8, Vers 16, Römer 9, Vers 8. Allein so wird die Bruderliebe erworben. Diese Beispiele zeigen, das ist also auch im Freimaurertum sehr wohl christliche Akzente gibt, aber wie Paulus den Juden seiner Zeit sagt und bewies, dass sie Eifer für Gott haben. Eifer war vorhanden, aber nicht gemäß Erkenntnis. Mittler, auch der Freimaurer, nimmt Mittler zwischen sich als den Suchenden und seinem Ziel, zwischen Gott, Bund und zwischen Mensch, Bund und Gott an. Er nimmt sie in Anspruch. Von Gott kann allerdings nach den Darlegungen in Kapitel 4 nicht die Rede sein. Wie soll das vor sich gehen? Hier entdecken wir die Differenzen, wenn wir wachsam sind als Bibelchristen. Auch mit diesem Erkenntnissatz käme der Freimaurer in Konflikt, denn sein höchstes Wesen ist, wie wir das vorhin gehört hatten, ja nur ein reines Prinzip. Also kein persönlicher Gott. Zu dem sechsten Punkt, Magie und Okkultismus in der Loge. Die kultischen Handlungen der Freimaurer finden hinter verschlossenen Türen statt. Man spricht dabei von einer gedeckten Loge. Bei der Loge Arbeit mit Symbol und Ritual wird nicht nur der Verstand angesprochen, sondern ganz besonders auch das Gefühl sowie der Wille und die Vorstellungskraft. Durch das Ritual entsteht eine Art Bindung an den Gesamtkult und an die Gruppe. Man kann von einem gruppendynamischen Phänomen sprechen. Die Erkenntnis lehrt, dass jede Hinwendung zum Okkulten tiefer in den Okkultismus hineinführt. Die Mitglieder werden daher durch den magisch-okkulten Geist in das System hineingeführt und gebunden. Der französische Jurist und Schriftsteller Alex Mellor schrieb, dass Logen mit größter Selbstverständlichkeit Magie betreiben, ohne es zu wissen. Man nehme zum Beispiel die sogenannte Bruderkette, bei der sich alle Glieder der Loge ritualistisch an den Händen halten, um ein geistiges Einssein zu erleben. Erinnert an manche evangelikale Auffassung über das Einssein für eine 17. Vielleicht kommen wir da noch darauf zu sprechen. Oder auch die verschiedenen Hals- und Brustbauchzeichen mit ihren bedeutungsvollen Inhalten. Sie haben durchaus magischen Charakter, was zum Beispiel die Magie eines Handzeichens bewirken kann. Das wissen wir aus der braunen Zeit, aus der Hitlerzeit. Wie oft wurde der Arm am Tag über von Millionen Menschen in die Höhe gestreckt? Ein magisches Zeichen. Ritual und Symbol lenkten schließlich schrittweise vom biblischen Gott weg zum Gott dieser Welt. Freimaurer würden zweifellos protestieren, wenn man ihnen ihre kultischen Handlungen als Werke der Finsternis deklariert oder sie bezeichnet. Dazu sei hier nochmals an die Maxime des bereits erwähnten theologischen Dogmas von Albert Pike erinnert, der von den Mitgliedern des schottischen Ritus als die reine Anbetung Luzifers gefordert wird. Die Freimaurer wissen, dass die Inhalte der Symbole aus dem Mysterienkult stammen. Man sagt jedoch, sie seien aufgeklärt und hätte eine andere Bedeutung, sodass sie mit Mystik, Magie und Okkultismus nichts mehr zu tun hätten. Manchen Leser mag noch interessieren, wie der Logenraum aussieht, dem die Rituale und Zusammenkünfte, in dem sie stattfinden. Der Logenraum ist meistens ein blaues längliches Viereck, dessen Maß und Proportionen in der Zahlensymbolik des Pythagoras entspricht. Am Eingang stehen zwei Säulen, durch die man in den Raum eingeht. Sie sind bekannt unter dem Namen Boas und Jakin, entsprechend der Säulen des Salomonischen Tempels. Der Maurer betritt den Raum mit Blick nach Osten, wo sich der Altar und der Sitz des Meisters befindet. In der Mitte des Raumes stehen die drei Leuchter. Dazwischen die Arbeitstafel mit den Sinnbildern und Symbolen des Salomonischen Tempels. Im Freimaurertum spricht man von den drei großen Lichtern. Das Licht über uns ist die Gottheit, das Licht in uns, das Gewissen, das Licht um uns, die Menschheit. Inhaltlich ähnelt das dem altgriechischen Bekenntnis der Trinität. Der Gottvater über mir, Jesus, der Sohn und Bruder neben mir, Gottes und Christi Geist in mir nicht, das klingt so ähnlich. Inmitten des Raumes stehen die drei Säulen Weisheit, Stärke und Schönheit, sagt die, sie Symbolen, das geistige Fundament des Freimaurertums. Logearbeit fordert immer die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die sich nach verrichteter Tempelarbeit seiner Bruderkette verbinden und das alte Ritual demonstrieren und sagen, alle Brüder auf dem Erdenrund machen nur eine Loge aus. Interessanter Aspekt, nicht? Diese Worte erinnern an ihrer, mit ihrer Symbolik stark an das reale, organische, weltweite Einssein der Gemeinde Jesu. Logearbeit ist eine geistige Tätigkeit, bei der man sich wesentlich um die Aneignung historischen Wissens bemüht, vorrangig dabei die Entwicklungsgeschichte der Freimaurerei, ohne deren Kenntnis dem Freimaurer die Logearbeit unverständlich bleibt. Ein weiterer Bereich ist ein Studium der Ethik, der Philosophie, zwecks richtiger Zuordnung der Religion und organisierten Glaubensgemeinschaften. Hieraus resultiert für den Freimaurer eine praktische Nutzanwendung in der Begegnung mit dem Bruder oder der Bruderschaft, der Familie, dem Volk und der gesamten Menschheit. Dann zum letzten Punkt. Berühmte Freimaurer prägten die Gesellschaft. Man kommt an der Frage nicht vorbei, warum haben so viele große Geister und Persönlichkeiten, welche die Kultur des gesamten Abendlandes prägten, zum Freimaurertum gefunden und sich dazu bekannt. Namen wie Goethe, Lessing, Fichte, Herder, Matthias Claudius, Mozart, Liszt und viele andere. Sie prägten die deutsche Kultur. Auch Wilhelm I., deutscher Kaiser, Friedrich der Große, der sogenannte alte Fritz, Stresemann als deutscher Staatsmann, sie alle waren Freimaurer. George Washington, der Gründer der USA, Georg VI., König von England, Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, Henry Ford, Gründer der Ford-Werde, Winston Churchill, englischer Premier und viele andere besuchten die Logen. Persönlichkeiten, die Hervorragendes leistete in Kunst, Kultur und Politik. Sie alle verstanden Freimaurertum mehr oder weniger als Motor aus der Aufklärungszeit. Es war mehr oder weniger eine Geistesheilung, die sich gegen die Gegebenheit und dem Dogmatismus der römisch-katholischen Kirche stellte und die Mündigkeit und geistige Freiheit der Person postulierte. Deswegen begann auch der Kampf gegen die katholische Kirche, die durch das Freimaurertum, wir kommen noch darauf zu sprechen, besiegt wurde. Die hervorragendsten Vertreter der Aufklärung kamen aus den Reihen der Freimaurer. Zu ihnen gehörten die bereits oben erwähnten Personen wie Lessing, Kerter, Goethe. Die Maxime der Aufklärung liegt in dem Anspruch Immanuel Kants, er war kein Freimaurer, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist eine Maxime, die auch im Freimaurertum natürlich groß geschrieben wird. Es war der Freimaurerkreis um Kant, der selbst kein Freimaurer war, der aufklärerisch wirkte. Wenn man den Sinn und den Zeitgeist der Aufklärung richtig verstanden hat, ist es einleuchtend, dass sich so viele große Geister dem Freimaurertum angeschlossen haben. Dazu kommt, dass jene Personen mehr oder weniger Deisten waren. Sie glaubten an einen Gott, der die Welt geschaffen hat und sie sich aber dann überlässt. Der Deist glaubt zwar an einen Gott, an seine Schöpfung, aber nicht an seine Wundertätigen, sein wundertätiges Eingreifen in seine Abläufe. Seiner Auffassung nach hat der Gott die Schöpfung mit Gesetzen ausgestattet, durch sie sich entwickeln lassen, was sie werden soll. Und damit sagt der Deist, Religion ist die Anweisung zum Seligen, nicht zum Seligen, sondern zum sittlichen Leben. Zum Schluss, heute gebraucht man im Freimaurertum für Gott, wir sagten es anfangs schon erwähntes, abstrakte Begriffe, man spricht vom regulativen Prinzip beziehungsweise von einem rein regulativen Prinzip, man hat es gesteigert. Die oben erwähnten Klassiker deutscher Kultur vertraten den Freimaurergeist der Toleranz und des Relativismus. Jene Maxime, welche die Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit betont. Wahre Freiheit ist nur in Christus Jesus zu finden. Luzifer, der Gott dieser Welt, hat es wahrlich verstanden. Nicht nur jene Männer der Kultur, der Philosophie, der Politik und der freimaurerischen Hochgrade zu verführen, sondern auch die gesamte Menschheit zum Endkampf gegen Gott aufzurüsten. Wohl dem, der seine Kleider weiß gemacht hat, im Blut des Lammes und ausrufen darf, komm, Herr Jesus.